Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. It is a wild job.
Herzlich willkommen zur Folge 6 von Wild Job. Heute, es hallt etwas. Das liegt daran, dass wir in, also professioneller war ich noch nie, muss ich jetzt meinem Gegenüber mal sagen. Ist das ein Konferenzraum? Konferenzraum im Hotel am Wald. Wir mussten deswegen ausweichen, weil es im Restaurant tatsächlich etwas voll war und mein Gesprächspartner sich ein bisschen geschämt hat, sich in ein vollbesetztes Lokal zu setzen und
ich schäme mich für nichts
und dummes Zeug zu erzählen. Also nochmal herzlich willkommen. Ich begrüße heute den Frank Schröder. Der Frank Schröder ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und ich sehe sich jetzt fragen, wie kommt das, dass da so ein langweiliger Rechtsanwalt für Arbeitsrecht sitzt? Da kann ich direkt sagen, es stimmt nicht. Also der Frank Schröder ist alles andere als langweilig und ich glaube ganz einfach, der Job ist alles andere als langweilig. Aber das erzählt er gleich. Der Frank ist, wir duzen uns im Übrigen, weil wir uns schon ein bisschen was kennen. Der Frank ist 55 Jahre alt, sieht aber aus wie, also ich muss wirklich sagen, das blühende Leben sitzt mir gegenüber, mindestens 5 bis 6 Jahre jünger.
Danke, Schatz.
So, okay, bitte gerne. Und ja, dann steigen wir jetzt ein mit dem ersten Part. Frank Schröder hier im Hotel am Wald an der alten Ziegelei in Monheim. Also viel Spaß, geht jetzt los.
Haben Sie gut hergefunden?
So, Teil 1. Haben Sie gut hierher gefunden? In dem Fall hast du gut hierher gefunden. Lieber Frank, erzähl doch mal jetzt dem geneigten Hörer, dem interessierten Hörer, wie dein Weg bisher war vom kleinen Frank bis zum, jetzt muss ich mal fragen, du bist Partner, ne? Du bist SWN, ist ja, da steht das S ja für Schröder, ne?
Ja, ja. Also ich möchte zunächst einmal, lieber Daniel, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne.
Ja, habe mich auch sehr gefreut, dass ich erst an 6. Stelle dran war. Das kreide ich dir natürlich an. Ich habe schon Leute für weniger verklagt.
Ja, cool.
Ich möchte erstmal mit meinem Namen aufräumen. Ich heiße nämlich gar nicht Frank Schröder. Ich heiße nämlich Frank H. Schröder.
H. Ja, stimmt.
H. Genau.
Stimmt, H.
Ja, das ist so amerikanischer Adel. Und das H. steht für habgierig. Und das ist jetzt im Prinzip, also als Arbeitsrechtler, so mein Credo. Kommt aber wahrscheinlich eher so zum Ende hin. Gut hergefunden habe ich in der Tat, weil das Hotel am Wald, ist so Heimspiel. Ja? Also ich gehöre zum Inventar.
Ja, kommst du aus Monheim, ne?
Ja, entschuldige bitte. Ich halte jetzt mal meine FC-Mund-Nasen-Schutzmaske hoch.
Okay.
Ich bin natürlich noch ganz jung, aber ich bin seit 1992 tatsächlich Wahlmonheimer.
Okay.
So.
Mhm.
Ja.
Macht ja nichts.
Also ich muss auch sagen, ich habe ja vom Daniel vorher von dir gehört, was eigentlich so Thema deiner Reihe ist. Und da habe ich dich gefragt, wo ich da eigentlich hingehöre.
Genau.
Denn ich bin kein Quereinsteiger. Also meine Vita ist relativ straight gewesen. Ich war in Köln, habe ich...
Darf ich einmal kurz einhaken?
Ja.
Weil das würde ich schon ganz gerne sagen, weil der Verdacht liegt ja wirklich nahe. Ich sagte ja eben, warum sitzt da so ein Arbeitsrechtler? Den Frank H. Schröder kenne ich nun schon einige Jahre und er ist ja auch unser Anwalt. Also wenn mal was ist, dann vertritt er Frank H. Schröder uns auch vor Gericht. Und du sitzt deswegen hier, weil ich dich eben nicht als langweilig empfinde. Du bist schon eigentlich wild. Und doch.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Also es gab schon Gründe dafür, warum ich dich dazu eingeladen habe. Und von deiner Vita und deinem Lebensweg bisher weiß ich nichts. Und deswegen spiele ich jetzt den Ball wieder zurück nach Köln. Ich bitte dich mal weiter.
Ja, danke schön.
Bitte.
Ja, also nachdem ich dann irgendwann mal Mitte der 60er Jahre ob der Shell Sick in Köln das Licht der Welt erblickt habe, habe ich dann in Köln auch Abitur gemacht und hatte dann vor, BWL zu studieren. Nein, also eigentlich hatte ich ursprünglich vor, sogar Film- und Fernsehwissenschaften in München zu studieren. Oh. Ja, bin ich aber leider nicht angenommen worden. Und dann habe ich mich mal notgedrungen für BWL eingeschrieben, hatte einen Studienplatz in Siegen bekommen. Und dann kam erfreulicherweise die Einberufung zur Bundeswehr. Und dann habe ich diesen Studienplatz nicht angetreten. Und ja, während der Bundeswehrzeit war es tatsächlich so, dass ich Spaß daran gefunden habe, mich mit Hilfe von Vorschriften missliebigen Vorgesetzten ein wenig unbeliebt zu machen. Ja, weil das, also Bundeswehr fand ich damals politisch total wichtig. Das war so Zeit NATO-Doppelbeschluss und so. Also ich bin also durchaus bewusst zur Bundeswehr gegangen. Aber die Realität vor Ort war natürlich dann doch etwas anders. Es war jetzt schon so ein bisschen schwierig für Menschen, die denken können. Und dann ist man ja auch in diesem Obrigkeitsdenken verhaftet, man muss Befehle ausführen und wenn die dann, aus meiner Sicht eben rechtlich vielleicht problematisch sind, dann habe ich dann auch schon mal den Wehrbeauftragten eingeschaltet.
Schon mal oder schon mal öfter?
Ja, schon mal öfter.
Schon mal öfter?
Ja, und da habe ich so ein bisschen Spaß dran gefunden und dann habe ich so unter dem Motto, ich hasse Menschen und ich habe gern Recht, beschlossen, dann doch lieber Jura zu studieren. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, durchaus auch mit Spaß. Das Studium selber ist ja, man sagt ja immer, das ist alles unglaublich trocken. Das ist leider beim Studium auch wirklich so. Ne? Ja, da muss man unglaublich viel lernen und unglaublich viel wissen. Und da ist auch was mit auswendig lernen. Das Einzige, was man nicht auswendig lernen muss, sind Gesetzestexte. Ja, die hat man, aber alles andere muss man wissen. Das habe ich dann bis 92 gemacht, dann gab es Referendariat und ich habe relativ schnell, während des Referendariats, vielleicht zur Information, also machst du erstmal universitäre Ausbildung, machst du das erste Staatsexamen und dann musst du mal noch so eine Praxiszeit absolvieren, okay. So wie ähnlich wie bei Lehrern. Und in der Zeit habe ich halt die ganze Zeit über schon in einer Leverkusener Anwaltskanzlei mitgearbeitet.
Ach, in Leverkusen?
Bei dem Kollegen Maul, den gibt es auch immer noch.
Trotz dir?
Ich habe ihn nicht zugrunde gerichtet, hoffe ich. Bin jetzt länger nicht gesehen, aber ich denke, den gibt es halt nicht. Also ich weiß, dass es ihn noch gibt. Und da war von vornherein klar, dass ich also Anwalt werden will. Und aufgrund meines, interessanten Naturells, war es auch ganz klar, dass ich mich selbstständig machen muss, denn ich bin immer der Kleinste in der Klasse gewesen. Ich war immer der Klassenclown. Ja, bin ich übrigens beim Arbeitsgericht auch nach wie vor. Aber das Thema ist halt, man wird dadurch entweder Opfer oder extrem schlagfertig. Und ich wurde nicht Opfer.
Nee, das stimmt. Ja? Das kann ich also tatsächlich auch bestätigen. Schlagfertig ist so dieser Begriff, den würde ich jetzt auch direkt 3.000 bis 5.000 Mal unterschreiben. Das stimmt schon.
Ja, also. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch genau das, was du machen kannst. Ja. Und ich habe dann 95 meine Kanzlei, also ich bin sozusagen der Kanzleigründer. Das hieß früher, am Anfang war das eine Einzelkanzlei, die ich im Reihenhaus in den obersten beiden Etagen betrieben habe. Dann kam relativ kurz danach mein jetziger Partner Peter Werner dazu. Und dann wuchsen wir halt, also ich persönlich ja jetzt nicht mehr, aber die Kanzlei, ja, das war ganz schön. Wir hatten mal eine Veranstaltung zum, ich glaube irgendwie 15-jährigen Jubiläum von SWN, wie unser Laden heißt. Und dann hat der Kollege Werner 15 Minuten lang darüber gesprochen, wie toll wir in den letzten Jahren gewachsen sind. Sind wir dann in der Zeit auch so ein bisschen.
Ja.
Und dann habe ich mir, nachdem er dann fertig war, das Mikro gegriffen und habe gesagt, ich möchte zwei Sachen klarstellen. Also zum Ersten, ich bin seit 1995 nicht mehr gewachsen und zum Zweiten, das Buffet ist eröffnet. Ja, also das war so die Geschichte mit dem Wachsen. Ja, und da wir relativ schnell so Spezialisierung schon verfolgt haben, also es gibt ja Fachanwälte, gibt es ja noch gar nicht so unglaublich lange, das war so Ende der 90er kam das, habe ich sehr schnell dann auch aufgehört, irgendwas anderes zu machen. Ich bin also seit knapp 20 Jahren jetzt auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und mache auch seitdem auch nichts anderes. Oder wie ich anders sage, ich bin ein bekennender Fachidiot. Also das ist auf Partys aber auch mega, weil die Leute kommen und sagen, ich bin über eine rote Ampel gefahren, was kostet das denn? Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, aber ich habe einen Kollegen, der ist Fachanwalt, machen Sie doch mal einen Termin, ja, weil ich weiß es wirklich nicht. Ja. So, und so bin ich also dann im Prinzip jetzt zu dem gekommen, was ich mache. Also ich mache ausschließlich Arbeitsrecht und das macht einen Riesenspaß.
Ja, das merkt man auch. Das merkt man. Also du bist kein Bauchladen-Rechtsanwalt und faselst dann aber auch nicht so ein dummes Zeug, wenn dich jemand eben nach, keine Ahnung, ich will Nachbarn verklagen, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder so, immer wieder dann kommt. Habt ihr dafür eigentlich Kolleginnen oder Kollegen für dieses Thema?
Ja, also wir haben natürlich Spezialisten für alle möglichen Bereiche, auch Fachanwälte für verschiedene Bereiche. Hm. Aber den eBay-Kauf und den lachenden Gartenzwerg und sowas, die Handyrechnung, das überlassen wir wirklich gerne anderen. Also das müssen wir nicht machen.
Okay. Ja, das war ja jetzt total. Das war ja jetzt sozusagen ein Galopp durch diese Zeit. Du bist also total straight durch dein Leben durch im Moment, ne? Wirklich, also gar nicht links und rechts, wusstest ganz früh, was du machen willst und bist dann ein bisschen, gab es nicht mal irgendwo so ein paar Punkte, wo du vielleicht doch mal gezweifelt hast oder doch mal gedacht hast, auch Mensch, anderer Beruf, gar nicht, wirklich nie, immer dieses Ziel verfolgt?
Also ehrlich gesagt, wirklich nicht. Also das ist ja auch eine Sache, die so ein bisschen meine Tätigkeit prägt. Ich mache das wirklich gerne. Und ich kann das auch wirklich gut. Also so ein Motto, es reicht nicht genial zu sein, sondern man muss auch bescheiden bleiben. Ne? Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig. Es gibt eine ganze Menge guter Arbeitsrechtler. Ich kenne auch einige. Aber ich mache das wirklich gerne und ich hänge mich halt rein. Ja, und das ist so auch so ein bisschen das, was ich, was auch Befriedigung gibt, weil man, ich sage immer, wenn ich so mit jüngeren Kollegen spreche, und das ist ja dummerweise, gibt es ja immer mehr jüngere Kollegen als ältere Kollegen.
Ja, das stimmt. Das verschiebt sich da so ein bisschen.
Das verschiebt sich, ja. Das ist jetzt teilweise auch so, man sitzt dann im Arbeitsgericht, guckt sich den Richter an, guckt sich den gegnerischen Anwalt oder die gegnerische Anwältin an und denkt so, boah, ich bin der Ältere hier. Mhm. Ja, so, ja. Also ist nicht schlimm. Aber was ich halt immer sage, ist also so ein bisschen also Kompetenz muss man eh sein, egal was man jobmäßig macht.
Genau.
Ja, also das, was du eben sagtest von wegen Rumfaseln, das kann ich gar nicht leiden. Ich habe auch, wenn ich Gegner habe, also so überambitionierte Einzelkämpfer, die alles Mögliche machen, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Arbeitsrecht und denken, ja, so eine Kündigungsschutzklage kann ja jeder. Ne? Mhm. Ja, die merken dann relativ schnell, dass das anders ist. Ja? Ich habe also eigentlich lieber so Gegner aus Großkanzleien, weil die haben A, keine Angst vor großen, hohen Beträgen und B, die erzählen einem keinen vom Pferd, weil sie wissen oder vielleicht annehmen, dass man auch weiß, was man tut. Und dann diskutiert man vielleicht auch schon mal auf Augenhöhe. Ja, und das ist eigentlich angenehmer.
Und die kennen dich wahrscheinlich auch zum Teil auch. Ne? Ich meine, man begegnet sich doch garantiert hin und wieder öfter mal vor Gericht. Ne? Die Richter werden dich wahrscheinlich auch kennen. Ne?
Ja, also so. die Richter, ja, also in der Tat.
Richterinnen natürlich auch.
Ja, die, ne? die sowieso. Nein. Nein, es ist tatsächlich so, natürlich ist es eine relativ überschaubare Community. Ja, es gibt es gibt bestimmt, also ich weiß jetzt nicht, im Arbeitsgerichtsbezirk Düsseldorf gibt es vielleicht 150 Fachanwälte oder sowas, vielleicht 200, ich weiß es nicht genau. Okay. Und dann begegnet man sich natürlich auch regelmäßig und mit den meisten Kollegen versucht man ja auch einen zivilisierten Umgang zu pflegen, auch einen freundlichen Umgang, einen freundschaftlichen Umgang. Aber wie einer mir blöd.
Ne? Ich wollte gerade sagen, geht das immer? Das geht nicht immer.
Nein, das geht nicht immer. Nee. Also ich habe da auch so 2, 3, 4 Kollegen, /innen, da ist das weniger harmonisch.
Sind das Schwafler dann? Also kann man dich auch mit etwas anderem aus der Reserve locken, beziehungsweise dich zur Weißglut bringen, außer mit dem, wenn du merkst, da ist einer gegenüber, der hat keine Ahnung und der will mir gerade einen vorlabern.
Also das finde ich gar nicht so schlimm. Borniertheit finde ich schlimm.
Ah, okay.
Ja, ich habe da eine sehr liebe Kollegin aus der Gegend. Ich möchte jetzt auch die Stadt nicht nennen, Hilden. Das ist so meine Intimfeindin und umgekehrt. Die hatte so die Eigenart, die setzt sich dann dahin und erzählt wirklich dummes Zeug, aber sie weiß ganz genau, dass es falsch ist. Also sie ist nicht inkompetent, sondern sie setzt sich dann dahin und erzählt einfach Mist und hofft darauf, dass irgendjemand drauf reinfällt. Ja, das nervt mich.
Ja, also. Und das sagst du dann auch? Also lässt du sie dann schon spüren oder ihn dann spüren, dass das Humbug ist?
Ja, das ist so das Lustige. Die Leute, also ich bin ja eher so auch ein bisschen Stand-up-Comedy-mäßig
ja, unterwegs
im Privatleben und so. Und die Menschen, die mich nur privat kennen, die fragen immer, sag mal Frank, wie bist du eigentlich vor Gericht?
Anders.
Und da sage ich, was glaubst du? Genau so.
Nee, aber doch schon anders.
Ja,
ich hab das, ja doch, ich habe mich ja selber schon das ein oder andere Mal... Nee, einmal war es, du erinnerst dich, ich möchte den Namen jetzt auch nicht nennen, aber da war ich tatsächlich bei dir. Das war der erste Fall, so haben wir uns kennengelernt und da habe ich dann auch so gedacht, boah Mensch, der ist ja komplett anders, also wirklich bissig und sehr scharf und...
Okay, also dann ruder ich eine halbe Paddellänge zurück und sag mal so, die große Klappe, die ich habe,
ja,
die habe ich auch vor Gericht.
Das stimmt.
Ne? Also das heißt, ich mache dann auch Scherzchen mit den Richtern,
stimmt,
mit den Gegnern und sowas. Ja. Weil das Schöne daran ist, ja, das hat ja auch Methode. Das hat ja die Methode, es soll ja Souveränität transportieren.
Ja. Ja,
man geht nicht in den Gerichtssaal und macht sich über den Richter lustig, wenn man unsicher ist.
Sollte man nicht tun.
Ne? Aber in der Tat. Also ich hab mal von der Mandantin eine Tasse geschenkt bekommen und da steht drauf, ich kann auch nett sein. Und das ist ein bisschen so. Also wir kennen uns ja jetzt ein bisschen schon so lustig, mitunter auch fröhlich, also witzig vielleicht, nicht lustig, witzig, aber ich habe so eine gewisse Grundaggressivität.
Und Ironie. Und Sarkasmus.
Und Sarkasmus, ja. Und, und die, und die hole ich dann im Bedarfsfall raus. Mhm. Selten, weil mir einer auf den Senkel geht, sondern ich instrumentalisiere das. Ja, weil es ist ja auch klar, wenn du den gegnerischen Anwalt da hast und den kriegst du ja nicht eingeschüchtert, wenn der halbwegs weiß, was er tut. Aber sein Mandant sitzt neben ihm und den schüchter ich dann an. Der kriegt dann Angst. Und wenn ich mich dann nach vorne lehne und dem Arbeitgebervertreter sage, wissen Sie was, das wird nichts mit Ihrer Kündigung, dann kommt der schon ans Grübeln.
Das denke ich mir.
Aber ich würde total gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
Ich weiß das ja auch noch. Aber wir müssen jetzt sagen, wir nennen keine Namen.
Okay, nein, das hätte
also
ich auch
nicht vorgehabt. Nein, natürlich nicht.
Nein,
kein Mensch würde sowas sagen, außer dir. Nee, also keine Namen. Ich bin jetzt selber mal gespannt. Ich weiß jetzt wirklich, ich weiß natürlich, was irgendwie kommt, aber wie du es jetzt erzählst, bin ich mal gespannt. Bin jetzt ruhig. So.
Gut, endlich. es war, ich glaube, du hättest uns eine E-Mail geschickt. Du hast uns eine E-Mail geschickt und hast gefragt, ob wir Interesse daran hätten, euren Laden arbeitsrechtlich zu beraten. Ja, und ich habe ungefähr nach zwei Minuten, nachdem ich das gelesen habe, zum Hörer gegriffen. Und
das war über eure Homepage.
Ach, das war unsere Homepage, okay.
Ja, und darüber habe ich auch eine Nachricht geschickt, damit es ganz rund wird.
Ich dachte, du wolltest ruhig sein. Aber okay. So, und dann rief ich dann an und dann sagte der Daniel Buscher, sagte, ja, also wir haben ja jetzt einen erfahrenen Anwalt für Arbeitsrecht, aber... mit dem sind wir eigentlich auch zufrieden, aber der lässt so ein bisschen nach und der wird so ein bisschen altersmilde und da ist irgendwie so der Drive nicht da. Meine ich, oh, Sie sind bei dem Rechtsanwalt so und so. Und sagtest du, ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, der sitzt da in der Kanzlei, und ich sage auch nicht die Stadt, der sitzt in der Kanzlei da zusammen mit seiner Tochter und ich so, hey, Sie sind wirklich bei dem Herrn so und so.
Ja, es war tatsächlich so. Da war ich tatsächlich etwas verdattert, stimmt, ja. Stimmt.
Und dann habe ich dir glaubhaft versichert, dass fehlendes Engagement und fehlender Biss so Attribute sind, die man mir im Regelfall nicht zuspricht.
Nee, stimmt. Stimmt. Ja, so war das.
So war das, ja, das war sehr lustig.
Und ein paar Tage später saß du auch bei uns am Tisch und wir sind diesen Fall durchgegangen.
Ja,
wo du dann auch noch gesagt hast, hättest du mal früher angerufen oder damals noch, hätten Sie mal früher angerufen, dann hätten wir das Ding vielleicht noch irgendwie geregelt bekommen. Aber das war tatsächlich, das war auch schon jetzt ein paar Jahre her, da waren wir noch auf der Kronberger Straße in der City. Mein Gott, nochmal so lange, so lange gehen wir jetzt schon miteinander um. Mann. Aber grundsätzlich, mein lieber Frank, bist du ja auch, und das ist ja immer das Schöne, wenn man dich ein bisschen näher kennt, bist du ja auch ein unheimlich, das muss ich jetzt einfach erzählen, ein unheimlich sozial engagierter Mensch. Ich weiß nicht, ob du ganz oben mit in dieser Stiftung bist, aber du bist ja in dieser Stiftung It's for Kids, heißt die beispielsweise. Und das weiß ich ja durch Veranstaltungen, die in deiner Kanzlei auch mal waren. Erzähl doch wenigstens mal ein bisschen über diese Stiftung, weil das finde ich wirklich, da sieht man nämlich den Herrn Schröder von seiner anderen Seite, von der Weichen, mit ganz viel Herz.
Ja, oder so ähnlich, genau. Nein, also in der Tat, ich bin Mitglied im Kuratorium, also im Beirat der Stiftung It's for Kids. It's for Kids ist eine Organisation, die Kinderschutzprojekte, also Projekte, die sich mit misshandelten, sexuell oder körperlich misshandelten Kindern beschäftigen, unterstützt. Das heißt, wir sind im Prinzip, wir sammeln Geld durch Kreativspenden, Handy sammeln, Haare, Zahngold, sammeln damit Geld und unterstützen andere Organisationen, die wiederum Kinderschutzprojekte durchführen. Das heißt, wir machen keine eigenen Projekte, sondern wir unterstützen zum Beispiel Charity Düsseldorf Süd, die wiederum Projekte im Kinderschutz, die Kindertafel in Düsseldorf unterstützen. Und so. Und das ist die Aufgabe. Da gibt es auch ein Unternehmernetzwerk, das sozusagen flankiert. Das ist die Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmer. Da sind wir natürlich auch Mitglied. Da sind sehr, sehr viele engagierte Selbstständige, die, mit denen wir gemeinsam eben Aktionen durchführen, die Kreativspenden fördern und die dann eben der Stiftung Geld in die Kasse spülen. Und dieses Geld, das werden in diesem Jahr werden das ungefähr 800.000 Euro sein, die wir an Spenden sammeln. Ja, wir hatten uns eigentlich 1 Million vorgenommen, aber Corona hat uns da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber damit kann man natürlich auch schon viel Gutes tun. Und gerade in der Corona-Zeit ist ja das Thema Gewalt gegen Kinder, auch sexuelle Gewalt gegen Kinder, ganz böses, aktuelles Thema gewesen. Und umso wichtiger ist es, dass wir das unterstützen und machen.
Du hast das Wort gerade eben gesagt, der Olaf Diedrichs aus Folge 3, der hat das Wort übrigens der hatte mal die Frage, wenn du ein Wort verbieten könntest, dann hat er so ohne zu zögern Corona gesagt.
Meinst du, wer Borussia Mönchengladbach?
Ja, da gibt's doch das. Das war doch letztens, wo war das nochmal, der FC-Fan, ne? Der irgendwie Borussia Mönchengladbach, da gab's irgendwie ein Quiz und da ging's um...
Nee, es war umgekehrt.
Oder ging es um Köln?
Das war ein Gladbacher-Fan, der nicht Köln antworten wollte.
Genau, ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie rum, ich fand es schon sehr hart, aber du hast wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein Vollhonk, ne?
Aber auch gedacht, wenn es ein Kölner gewesen wäre. Ich habe ja gerade bewiesen, dass ich Gladbach sagen kann.
Ja, stimmt.
Aber ich trage meine erste FC Köln-Gesichtsmaske am allerliebsten in den Arbeitsgerichten in Düsseldorf und Mönchengladbach.
Nicht in Leverkusen?
Die haben momentan keine Sitzungstage.
Achso, nee?
Die verhandeln in Solingen. Es ist ja Arbeitsgericht Solingen, ist ja für Leverkusen zuständig.
Ach, siehst du?
Momentan
wieder was gelernt.
Momentan keine Termine.
Wieder was gelernt, ja. Mein Gott.
Corona ist schuld.
Corona. Ja. Ja, aber sag mal, also was mir so ein bisschen fehlt, da jetzt nur noch mal so 2-3 Sätze, wie du, ja, so jetzt den Weg bis hierhin, weiß ich ja jetzt, aber so Schule und Uni, gab's da nichts so wild-mäßig, irgendwie sowas nochmal so, vielleicht so ein kleiner Hubbel auf dem Weg? Ja, also ich kann das ja kaum glauben, dass das so geradlinig war.
Nein, also es ist ja so, ich wollte ja eigentlich Regisseur werden.
Ich wollte eigentlich
Regisseur werden. Also ich bin ein absoluter Filmfreak.
Ja, das weiß ich, stimmt.
Ja, also das, genau. Ja, und das Hobby pflege ich also auch immer noch, in der Zeit, die mir bleibt. Und ich wollte Regisseur werden. Also ich fand so gerade so französische Regisseur, so Truffaut und so, boah, super. Also ich habe früher Autorenfilme rauf und runter gesehen.
Ehrlich?
Ja, Fellini, alles. Ja, also richtig.
Och.
Ja, bis ich dann Schwarzenegger entdeckt habe.
Ich wollte dir gerade mit Cameron kommen. Ich hätte dich mehr in dieser Richtung gesehen. So,
dann habe ich... Das war Mitte der 80er und gab es also nicht an jeder Ecke eine Fakultät für Theater, Film und Fernsehwissenschaften, wo man Fernseh oder Film lernen konnte. Es waren alles so Theaterdinger. Ja? Also in Köln konnte man das auch studieren, aber es war so Schwerpunkt Theater, und Theater interessiert mich nicht. Ja? So. Und da gab es im Prinzip nur zwei Hochschulen, nämlich eine in Berlin und eine in München. In München die HFF, da war auch so Doris Doria, Wolfgang Petersen, so die waren alle da und wahrscheinlich deren Kinder auch. Und da habe ich mich beworben. Und da gab es, glaube ich, damals 5.000 Bewerber auf 50 Studienplätze. Boah. Und ich bin in der zweiten Runde rausgeflogen. Also ich war bei den letzten 500. Aber weiter habe ich es nicht geschafft. Ja, und dann... Ja, und ich war jetzt auch nicht kindreicher Eltern. Also ich habe 4 Schwestern, ältere Schwestern, Nesthäkchen und so. Und meine Eltern waren so, ich sag jetzt mal, arbeitende Bevölkerung, untere Mittelschicht, also ohne Geld. Also meine Eltern, ich habe auch während meines Studiums durchweg gearbeitet und ja, was heißt toll?
Das war doch toll. Ich
habe mir meine Bücher selber gekauft und so.
Also toll damals nicht, aber jetzt rückblickend wahrscheinlich.
Ja, gut, ich sag mal so, vielleicht auch ein Aspekt, der auch mein Leben so ein bisschen geprägt hat. Meine Freunde auf dem Gymnasium, ja, das waren alles Leute aus besseren Verhältnissen. Ich will nicht sagen besseren Familien, weil ich habe die beste Familie gehabt ever. Mhm. Aber die hatten einfach Geld. Mhm. So, und das hatten wir jetzt nicht so. Und das hat durchaus so Neidgefühle ausgelöst. Ne? Mhm. Das ist also, aber Neid ist eben auch, eine Triebfeder.
Ansporn.
Ein Ansporn.
Ja, klar.
Und das hat mich ehrgeizig gemacht. Mhm. Und das bin ich immer noch.
Stimmt. Und das wird wahrscheinlich auch, bist du irgendwann mal... Hast du irgendwie schon, siehst du ein Ende oder hast du dir irgendwas, also nicht ein Ende in dem Sinne von das komplette Ende? Wie lang willst du das noch machen?
Ach, ich weiß nicht. Also ich meine, vielleicht eine Sache noch. Und deshalb gewinne ich auch gerne. Ja, das ist auch das. Ich gewinne gerne. Es gibt ja auch Anwälte, die machen da ihren Job, die haben so, ich will nicht sagen Beamtenmentalität, aber die spulen das so ab.
Ja,
ja, und stimmt. Das heißt nicht, dass es denen egal ist, was sie machen, aber ich will gewinnen. Mhm. Ich spiele nicht, um zu spielen, ich spiele, um zu gewinnen. Mhm. Und das ist in meinem Job ganz genauso. Mhm. Und wie lange ich das noch mache, ja, einerseits, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gar nicht aufhören werde, also so ganz. Andererseits sieht man also schon mal mitunter, ich habe jetzt letzte Woche mal einen Kollegen gehabt, der hatte so einen komischen Duktus in seinen Schriftsätzen. Da habe ich den mal gegoogelt und festgestellt, ist 76. Sah man nicht. Aber der sprach halt anders. Und da habe ich mir gedacht, naja, also irgendwann ist es vielleicht aber auch mal gut, wenn man anfängt, peinlich zu werden für die Gegner, dann sollte man darüber nachdenken, dass man vielleicht aufhört. Aber ich sehe mich, also je nachdem, wenn ich gesund bleibe und noch Bock drauf habe, sehe ich mich dann immer noch so mit 70 auch nochmal beim Arbeitsgericht aufschlagen, einfach um die Kollegen aufzumischen. Okay.
Also nicht, dass dann irgendwelche Klienten dann anfangen, wiederum zu googeln und dann sagen zu anderen Anwälten, ich habe da so einen komischen alten Anwalt, der wird peinlich vor Gericht, ich muss den wechseln, das ist also nicht das Ziel.
Na, ich hoffe, dass ich vorher die Kurve kriege.
Okay.
Aber ich meine, und das ist ja das, ich meine, natürlich macht man das auch alles, um Geld zu verdienen, ja und so, keine Frage. Aber ich mache den Job halt auch wirklich gerne.
Ja, das stimmt.
Ich habe da echt Bock drauf.
Das stimmt. Okay, also dann wird das wahrscheinlich, und dann ist der Tank noch voll und reicht noch für ein paar Kilometer. Ne?
Ja,
möglich. Denke schon. Ja, okay, dann sind wir jetzt bei dem ersten Teil erstmal am Ende. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Und jetzt kommt ja der nächste Teil. Da bin ich jetzt auch mal total gespannt, wohin uns da die Reise führt. Und bis gleich.
Flashback.
Ja, also Flashback kommt jetzt und ich erkläre es nochmal eben ganz kurz, auch dir nochmal eben. Also du kannst jetzt an einen Punkt deines Lebens verbal und natürlich auch in deinen Gedanken zurückreisen. Aber ich möchte ganz klar sagen, ohne etwas zu verändern, sondern einfach nur, weil du bist ja so ein Cineast, im Film deines Lebens, guck mal, jetzt werde ich so ein bisschen theatralisch, im Film deines Lebens kannst du dich jetzt ins IMAX sitzen und sag dem Filmvorführer zu Minute so und so viel soll er zurückspringen und das willst du dir nochmal ganz intensiv angucken, aber nicht, wie gesagt, du kannst jetzt nichts verändern, du kannst nur gucken und ich bin ganz gespannt, wohin uns die Reise führt.
Ja, ich weiß das Thema seit 5 Minuten, also große Vorbereitungszeit hast du mir nicht gelassen.
Du Verräter.
Ja, aber ist nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Es ist gar nicht, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Hintergrund ist aber im Zweifelsfall nicht ganz so erfreulich. Also ich würde gerne so in meine Grundschulzeit zurückgehen und so meiner Mama noch mal so zusehen oder sowas, ja, oder ihr im Umgang mit mir zusehen, weil ich habe eine sehr liebevolle Mutter gehabt, Hausfrau und Mutter von 5 Kindern, meine älteren Schwestern, die sind schon ausgezogen, als ich noch relativ jung war, das heißt, ich hatte so 2 bis 3 Schwestern, also eigentlich eher und 2 und nachher sogar nur noch eine, mit der ich also meine Kindheit bis ins Jugendliche Alter verbracht habe. Und meine Mutter war sehr aufopferungsvoll und sehr liebevoll. Das war eine schöne Zeit. Und warum ich da jetzt hingehen wollen würde, und jetzt werden wir da gleich ein paar Tränen verdrücken, ist halt, meine Mutter lebt halt schon ewig nicht mehr. Mhm. Meine Eltern sind beide Ende der 80er verstorben. Und das auf eine Art und Weise, die halt sehr, sehr unerfreulich gewesen ist. Also meine Mutter hatte irgendwie so Mitte der 80er hatte die mal eine Krebserkrankung. Mhm. Und wir haben gedacht, das ist geheilt. Also das war so das, meine Eltern, meinen Geschwistern und mir so erzählt haben. Ja. Und so nach 2 Jahren kam es dann wieder und es war irgendwie dann auch nicht wirklich geheilt gewesen. Die haben uns da eben schützen wollen. Und dann begann ein relativ langes Martyrium für meine Mutter, weil die Metastasen so quer durch den Körper gingen. Das hat gestreut ohne Ende. Und das war dann so ein, muss man einfach sagen, das klingt melodramatisch, war aber tatsächlich so ein Todeskampf, der ein Dreivierteljahr gedauert hat. Irgendwie fing Mitte 88, glaube ich, an. Und endete dann im Februar 89. Und mittendrin starb mein Vater an einem Herzinfarkt.
Ei. Ja. Während dieser 9 genau. Monate.
Der war so latent herzkrank, das schon, aber ich bin ja kein Mediziner, ich kann ja nur Arbeitsrecht. Aber das war sicherlich, oder ich habe das Gefühl, dass es eben auch dadurch induziert gewesen sein mag. Aber es war eben auch dann sozusagen nochmal der zusätzliche Sargnagel für den Gesundheitszustand meiner Mutter. Die wäre jetzt nicht genesen oder so, aber wenn man sowieso schon am Boden liegt, wenn der Partner weg ist.
Ja, klar.
Ja, und die letzten 4 Monate ihres Lebens habe ich dann mit meiner Mutter unter einem Dach gewohnt und habe sie dann zusammen mit meiner jüngeren Schwester oder meiner nächstälteren Schwester betreut, einschließlich der Wesensänderung, die sich dann unweigerlich eingestellt hat. Ja, klar. Sie wurde natürlich dann auch mit den ganzen Opioiden sehr zum Ende hin und der erheblichen Schmerzen, die das auch alles ausgelöst hat, sehr unangenehm. Mhm. Ja, und das wäre so der Grund, warum ich in die Kinderzeit nochmal zurückgehen würde.
Wie alt wärst du dann ganz genau?
6, 7, 8.
Okay, also das ist tatsächlich, ich mache jetzt auch am allerbesten mal direkt eine kleine Pause, weil das ist ja tatsächlich, das fasst sich auch jetzt noch an, ne? Mhm. Okay. Ja, okay, dann ist das jetzt der ideale Augenblick. Und siehst du,
das war der ideale Moment, um einen Schluck Rotwein zu
nehmen. Ja, der hier auch noch steht. Aber das ist für mich dann auch immer so schön, weil ich den guten Frank H. Schröder auch mal aus anderen Augen sehe, mit anderen Augen sehen kann. Und von daher machen wir jetzt mal eine kleine Pause und kannst ja noch einen Rotwein trinken, jetzt oder einen Schluck oder 2 oder 3. Und gleich geht's weiter.
3 Fragen.
So, dann können wir ja jetzt den tatsächlich emotionalen Teil wieder verlassen. Ich meine, emotional kann das jetzt auch wieder werden. Aber der letzte Teil heißt, ich sage es jetzt hier auch nochmal, hört, fällt weg und wird in der nächsten Staffel durch Mann oder Mürbchen ersetzt. Weißt du eigentlich, was Mürbchen heißt? Mann, den Spruch Mann oder Mürbchen?
Ja, Mürbchen ist Mürbeteig. Das ist also der Kölner sagt ja Wäckchen, ne?
Ja, das sind aber jetzt nicht
bei. Ich bin dann gekommen und bin euch gesagt, ich hätte gerne 3 Wäckchen. Sie meinen Mürbchen.
Ne? Ja, aber der Spruch Mann oder Mürbchen?
Jetzt sag mir nicht, dass Mürbchen halt besonders weich sind, kann ich mir vorstellen.
Ja, weißt du das auch nicht? Weil ich hatte heute mit dem Sven Werner, der ja auch bekannt ist, darüber gesprochen und er sagte zu mir, Mann, weiß ich ja, aber was hat ein Gebäck damit zu tun? Und dann habe ich gesagt, nichts. Das ist Mann oder Mürbchen, ist das Gegenteil zu einem Mann, zu einem Kerl. Also so ein, weiß ich nicht, Lutscher oder so, weißt du? So. Also das wird dadurch ersetzt. Ach so. Wollte nur mal eben wissen, ob ein gebürtiger Kölner das weiß. Aber jetzt kommen
eben... Ich weiß ja noch nicht mal, was ein Mürbchen ist.
Siehst du. Als Kölner. Also, die 3 Fragen, die der Lutz Esser aus der letzten Folge für dich sich überlegt hat, ohne dass er natürlich wusste zu dem Zeitpunkt, dass hier der Frank H. Schröder, den muss ich mir jetzt beibehalten. Den ja, H. Ist, ja, ist gut. Halte ich mir bei. So, also, erste Frage. Wann hattest du deinen letzten Lachflash und warum?
Danke, Lutz Esser. Das weiß ich noch. Ich bin so ein Netzwerkmensch. Also ich mache ja nicht nur diese It's for Kids Geschichte und dann das dazugehörige Netzwerk, sondern ich war auch in anderen Unternehmernetzwerken. Und da ist es ja häufig so, dass man sich da auch vorstellen kann. Und da so 60 Sekunden Selbstvorstellung. Und ein Freund von mir, der hat Japanologie studiert, der war in Japan im Urlaub und der hat mir ein Buch mitgebracht. Und das ist so wie das japanische Pendant zu der kleine Maulwurf, den man auf dem Kopf gekackt hat. So, und das ist halt ein japanisches Buch über Scheiße. Ja? Und da werden auch jede Menge Tiere gezeigt mit ihrem jeweiligen Code. Und es ist alles japanisch und man kann nichts verstehen und auch die Zeichnungen sind halt entsprechend. Und das habe ich mit zu einer solchen Veranstaltung genommen und habe den Leuten gesagt, ja, ich habe euch was mitgebracht. Hier ist ein japanisches Buch über Scheiße. Und wenn ihr reinguckt, das ist auch alles wirklich nur Scheiße da drin. Und wenn Ihnen Verträge so vorkommen wie japanische Bücher über Scheiße, dann sind wir so der richtige Ansprechpartner. Aber mittendrin die Reaktion war natürlich auch entsprechend. Ne? Das sind also die Leute, die lagen am Boden. Und das hat mich dann tatsächlich so, also mittendrin musste ich also auch wirklich auch lachen und sagte, ja, ich weiß, es ist wirklich gut, ja. So, und habe das dann mit Tränen in den Augen und ersticktem Lachen so gerade noch über die Bühne gebracht. Ja. Aber das war wirklich so, da habe ich einen Lachflash gekriegt.
Wie lang ist das her?
Ach, anderthalb Jahre, zwei Jahre, das ist noch nicht so lange her.
Nicht so lange, okay. Und das war aber tatsächlich auch ein richtiger Lachflash, ja?
Ich konnte mir nicht helfen.
Du konntest nicht helfen. Ich konnte mir nicht helfen. Okay, gut. Dann die zweite Frage ist eigentlich so, ja, da habe ich, als der Lutz Esser das fragt, habe ich gesagt, Mensch, der macht wahrscheinlich genau das Gleiche. Was machst du nach, das Wort, was eigentlich nicht keiner mehr sagen will, was machst du nach Corona, wann auch immer das sein wird?
Danke, Lutz Esser. Du kannst tolle Fragen stellen. Ich überlege euch, was ich demnächst schon für Fragen andrehe. Also ganz ehrlich, bei mir ändert sich ja nicht so richtig viel.
Genau.
Also es ist ja so, dass in meinem Bereich, ich habe die Juristerei insgesamt ist von Corona auch betroffen, ja. Keine Frage. Also keine Auto gefahren, es gab keine Verkehrsunfälle, würde ich sagen. Scheidungen gibt es jetzt wahrscheinlich mehr, also wenn die Leute sich monatelang gegangen sind. Aber Arbeitsrecht lief halt durch. Mhm. So, das heißt, das Einzige, was sich geändert hat, es gab eine Zeit lang keine Gerichtstermine und ich mache jetzt mehr Telefontermine mit Mandanten. Sowas habe ich früher eigentlich gar nicht gemacht. Also entweder habe ich einfach so telefoniert oder die Leute kamen vorbei oder ich bin irgendwo hingefahren. Mhm. Aber jetzt mache ich Telefontermine. Mhm. Das Einzige, was sich nach Corona ändern wird, ist, dass ich wieder verreisen kann.
Okay,
das und mit stimmt. gutem Gewissen verreisen kann. Stimmt. Also momentan, wir waren im Sommer, waren wir in Holland, also in den Niederlanden, ja? Also nicht in Holland.
Genau.
Wir waren in den Niederlanden, aber nicht in Holland,
ja.
Und sondern Limburg. Und da die Niederländer gehen ja mit Corona so um, als gäbe es das gar nicht.
Genau.
Oder als wäre es eine Grippe.
Genau.
Das hat mich wirklich irritiert. Wir waren auch die einzigen im Supermarkt, die mit Maske rumgerannt sind. Und dann fragte mein Sohn, also der ist 12, sagte, warum haben wir eigentlich eine Maske auf? Und dann sagte ich, ja, weil in den Niederlanden der Virus auch ansteckend ist. Ja. So. Und das ist das, also so dieses frei bewegen können.
Ja.
Ja, das wird sich,
okay.
Das wird sich ändern.
Also richtig sorgenlos, ne?
Ohne. Ja, dass man im Supermarkt, man merkt ja, die Aldi-Mitarbeiter, die sind ja alle immun gegen das Virus,
ja,
weil
stimmt.
die halten ja keinen Abstand.
Ja,
die
stimmt.
rennen ja einen 10 cm Abstand
stimmt.
an dir vorbei,
ja,
weil
tatsächlich so.
Sie immun sind.
Ja.
Und das macht mich auch durchaus, ja, ich will nicht sagen aggressiv, aber das stört mich wirklich, weil ich das verantwortungslos finde. Also ich habe da auch jetzt keine große Panik, Corona zu kriegen oder so. Wahrscheinlich habe ich es schon gehabt und weiß es noch nicht. Aber ich finde, man muss verantwortungsvoll damit umgehen.
Stimmt.
Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das ändert sich nach Corona, dass man sich einfach wieder frei bewegen kann und einfach mal hinfährt und keinen Abstand halten muss.
Sehe ich aber ähnlich.
Und ja, aber das ist ja mein Interview. Ne?
Dann verreist du auch mal nach Düsseldorf einfach mal so für 2-3 Tage und ich verreise nach Ölln. Darf ich nicht sagen.
Für
Ölln hast du mir mal auf Facebook einen ganz blöden Kommentar gegeben, hast geschrieben, das heißt nicht Ölln oder irgendwie sowas, ich weiß nicht. Ja. Ölln halt, ne? Okay. Ja, die letzte Frage ist, wann hast du zuletzt so die Fassung verloren, dass du dich nicht mehr wiedererkannt hast, fragt der Lutz Esser.
Danke, Lutz Esser. Ich muss dich unbedingt kennenlernen. Also ich würde sagen, eigentlich nicht. Also eigentlich nie. Also ich bin tendenziell, also als Kind und Jugendlicher war ich relativ jähzornig. Mhm. Da war es an der Tagesordnung, dass ich ausgeflippt bin, aber da habe ich mich ja doch wiedererkannt, weil das war ja mein Normalbild. Mhm. Ansonsten bin ich zwar impulsiv, aber dass es so weit gehen würde, dass ich mich nicht wiedererkennen würde. Okay. Selbst als der FC 6:2 gegen Bremen verloren hat im letzten Spiel und wir damit leider die Fortuna nicht vor dem Abstieg retten konnten, wobei die haben es selber vergeigt, da habe ich die Fassung nur in Maßen verloren, Okay. Allerdings schon ein bisschen. Okay.
War auch peinlich.
War hochgradig
peinlich. Es war echt peinlich.
Man musste sich schämen, Kölner zu sein, habe ich auch tatsächlich getan, auch wenn die ganzen Düsseldorfer mir das nicht abnehmen.
Ja, aber die haben es ja nun tatsächlich, wie du sagst, es auch schon selber verkackt. Ne?
Das,
von daher.
Das beruhigt mich, aber ich hätte lieber die Düsseldorfer gerettet.
Ja, ja,
lieber, dann könnte ich dir das auch noch mal Jahrzehnte vor.
Ja, ja, alles klar. Okay. So, drei Fragen sind durch und jetzt bist du dran. Und wieder weiß ich, und jetzt wird es wieder für mich, das ist ja immer total spannend, weil ich ja schon wieder weiß, wer der Nächste ist, du nicht. Ich sag's dir gleich, wie immer, wenn ich mich ausschalte, schieß los, drei Fragen an die nächsten Gäste.
Muss ich jetzt spontan schon was überlegen, ja? Okay, das trifft mich unvorbereitet.
Ist das so? Aber du bist doch ein schlagfertiger Mensch.
Ja, ja, in der Tat. Aber beim Denken etwas langsam. So. Ich frage jetzt, die Frage nach dem schönsten Ferienerlebnis ist eigentlich blöd.
Oh, die ist doof.
Die ist doof.
Nach dem ersten Kuss auch.
Nee. Ich würde, die erste Frage wäre, was war der peinlichste Moment deines Lebens?
Okay.
Ja, weil da freue ich mich schon drauf, wenn der nächste Interviewpartner sich dann vor aller Öffentlichkeit in deinem Blog blamiert.
Okay. Also, was ist der peinlichste Moment gewesen in deinem Leben? Frage 2.
Was ist der größte Erfolg, den du je erzielt hast?
Okay. Bin ich jetzt selber gespannt. Und die dritte, komm, jetzt haust du nochmal einen raus.
Jetzt hau ich nochmal einen raus, ja. Ich könnte jetzt sagen, bist du FC-Fan und wenn nicht, warum nicht? Ja? Was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen, wenn du
so... Ist das die Frage? Bist? Was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen?
Genau, was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen?
Okay.
Das ist die Frage.
Ja, das die finde ich gut. Die finde ich total gut. Also, was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen? Bin ich jetzt schon mal gespannt.
Das höre ich auf jeden Fall.
Ja, das ist echt total, total spannend. Ja, guck mal, jetzt bin ich total überrascht. Das Glas Roswein ist noch nicht leer getrunken. Und da ist sogar noch in der Karaffe noch ein bisschen drin. Und wir zwei werden jetzt den Standort wechseln und kommen jetzt zum gemütlichen Teil der ganzen Angelegenheit und gehen so ein bisschen was essen. Vielen lieben Dank, Frank H. Schröder aus Monheim, gebürtiger Kölner, 55 Jahre alt. Zwei Kinder. Jetzt, der guckt mich immer so an. Okay, also Kinder. Mehrere Kinder, diverse Kinder und ich wünsche noch einen schönen Tag und da wir heute bei der Aufzeichnung Freitag haben, schönes Weekend, Martiot.
Martiot. Ja, dann danke ich dir nochmal für die Einladung,
gerne.
Sowohl zu unserem Gespräch
gerne.
Als auch zum Essen.
Gerne. Da gehen wir jetzt hin. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.